Liebe Zuhörer unseres Radios, ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht, zur Theologie des Wunders, einem Lied nachempfunden. Manche werden es von Ihnen noch kennen. Wunder gibt es immer wieder. Das Thema hat nicht unbedingt den Vorteil, dass es so uns direkt anspricht. Aber ich glaube dennoch, dass es von einer unglaublichen Bedeutsamkeit ist. Das habe ich in dem ersten Vortrag versucht darzulegen, weil es ja letztlich um die Mächtigkeit Gottes geht. Ist Gott nur jemand, der an einem fernen Punkt die Geschichte der Welt angestoßen hat, nun alles sich selbst überlässt, dass es abläuft wie ein Uhrwerk? Oder ist er wirklich der Gott, der mächtig auch in diese Welt noch hineinwirkt, der unser Beten, unser Bitten, unsere Tränen auch manchmal hört und der darauf reagiert? Der auch in außerordentlicher Weise in der Lage ist, uns zu helfen, zu retten. In einem ersten Vortrag habe ich versucht, das ein bisschen darzulegen, welche Bedeutsamkeit die Wunder in der Apostelgeschichte, in der Überlieferung der Evangelien haben, auch ganz besonders im Leben der Heiligen, wo das Übernatürliche so stark greifbar war und vorhanden war, etwa wie bei Don Bosco, dass der Papst bei der Seligsprechung sagen konnte, es war beinahe täglich. Von ihm sind Wunder der Vermehrung ausgegangen, die bestens dokumentiert sind und die an den Heiligsprechungsakten niedergelegt worden sind. Wir werden im Laufe der Vorträge noch einiges davon hören. Der Stil dieser Vorträge ist ein bisschen anders als gewöhnliche Exerzitien. Bei Exerzitien geht es darum, dass man geistliche Impulse vermittelt, die sich meistens auf die Heilige Schrift oder auf Aufzeichnungen, Büchern von hervorragenden Gelehrten beziehen. Hier soll es ein bisschen anders sein. Wir müssen schon auch die theoretischen Grundlagen sichten, aber ich versuche immer wieder, das auch zu verlebendigen, indem ich Beispiele aus dem Leben der Heiligen heranziehe, um Ihnen das zu verdeutlichen, was das auch lebenspraktisch heißt. Beim ersten Vortrag haben Sie die geradezu unglaubliche Geschichte von dem Ingenieur Gnan gehört, wo Beton ausgehärtet war, sodass mit einem Hammer und einem Pickel eigentlich fast nichts mehr wegzuschlagen war und das wirklich sehr dramatisch gewesen wäre, wenn es nicht gelungen wäre, also zumindest für Hans Gnan, das zu ändern und wir dann gebetet hatten, der Beton plötzlich weich geworden ist. Man kann eigentlich wenig darüber diskutieren, weil es ist ein Fakt, es ist im ganzen Liebherr-Konzern bekannt gewesen und die Leute, die das erlebt haben vor etlichen Jahren, bezeugen das heute noch. Das war nicht irgendeine Erfindung, das hat tatsächlich so stattgefunden. Einer der Hauptpunkte, die einem in das auffällt, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Wunder, ist, dass die Wunderkritiker solche Fakten einfach schlichtweg ignorieren. Wir werden das jetzt gleich im Vortrag heute dann noch hören. Ausgerechnet ein Amtsrichter, gar nicht mal ein Theologe, hat sich nämlich größte Verdienste um das Wunder erworben mit seiner Dissertation, die er vorgelegt hat, die auf diesem Gebiet geradezu bahnbrechend war. Zunächst aber möchte ich Ihnen, wie ich angekündigt, einfach auch ein praktisches Beispiel wiedergeben aus dem Leben der Heiligen, eben auch deshalb, weil das immer sehr vernachlässigt war. Für mich persönlich war das ganz entscheidend, auch in meinem theologischen Ringen und Suchen. Im Leben der Heiligen kommen eben diese Wunder in ganz außerordentlichem Maße vor und bestätigen somit auch das, was in der Heiligen Schrift niedergelegt worden ist, wenngleich das Begründungsverhältnis schon beachtet werden muss. Wir glauben nicht an die Wichtigkeit des Wunders, weil es im Leben der Heiligen vorkommt, sondern weil sie neutestamentlich begründet sind und auch schon im Alten Bund. Aber nun zunächst einen Heiligen, den ich Ihnen vorstellen möchte, wo auch das Wunder gerade so alltäglich war. Ich greife bewusst solche Persönlichkeiten heraus, die historisch greifbar sind. Meistens lebten sie im 19. Jahrhundert, damit man nicht irgendwie sagen kann, naja, das sind so Wanderlegenden, die wurden da irgendjemand angedichtet, von einem Heiligen zum anderen gegangen. Leider ist das ja manchmal so bei historisch nicht mehr gut fassbaren Heiligen so der Fall gewesen, sodass man sich eigentlich nirgends auf sicherem historischen Boden bewegt und deshalb lieber die Beschränkung auf historische Persönlichkeiten, wo die Dinge relativ klar sind und wo die Kirche auch einen Kanonisationsprozess geführt hat, der zur strengsten Rechtsform der katholischen Kirche gehört und wo es eigentlich kaum plausibel erscheint, dass irgendetwas durchkommt, was nicht echt ist. Cottolengo, um den es jetzt gehen soll, Josef Benedikt Cottolengo, gilt als der große Caritas-Apostel des 19. Jahrhunderts. Er lebte 1786 bis 1842 und wirkte in Turin. Man könnte meinen, dass sein Leben nach der Schablone des heiligen Pfarrers von Ars oder des heiligen Don Boscos geschrieben wurde, der übrigens auch in Turin lebte und zusammen mit Don Cafasso, der sich der Gefangenen annehmen, sozusagen das heilige Dreigestirn in dieser Zeit darstellte, drei große Heilige in einer Stadt. Die Ähnlichkeiten zum Leben dieser Heiligen waren sehr groß, wenngleich er nie deren Bekanntheitsgrad erreichte. Wie Don Bosco entkam Cottolengo nur knapp Attentaten. Er hatte die Gabe der Herzensschau. Mit Chiappino, dem Fänger, wie er den Satan nannte, hatte er es öfters zu tun. Nächtliche Auseinandersetzungen mit ihm äußerten sich in ähnlichen Begleiterscheinungen wie beim heiligen Pfarrer von Ars. Wie diese reichten ihm oft nur wenige Stunden Schlaf. Man fand nicht selten das Bett am nächsten Tag unberührt, weil er die ganze Nacht hindurch gebetet hatte. Seine aszetische Strenge war beachtlich. Der promovierte Theologe hatte 1827 ein Schlüsselerlebnis, als eine arme Frau aufgrund ihrer französischen Herkunft, es gab damals ziemliche Spannung zwischen Italien und Frankreich, in kein Hospital aufgenommen wurde und auf der bloßen Erde liegend im Arrestlokal der Polizei starb. Cottolengo konnte es wie der Mann dieser Frau mit seinen drei kleinen Kindern nicht fassen, dass dies in einer sich christlich nennenden Stadt vorkommen konnte. Er wollte der Not abhelfen, wusste aber noch nicht wie. Beim intensiven Gebet vor dem Tabernakel hatte er ein Gotteserlebnis außerordentlicher Intensität. Der hierbei erhaltenen Eingebung gemäß begann er in einem Gebäude, Volta Rossa genannt, Zimmer zu mieten und sie zu möblieren. Er hatte keinen Pfennig, um beides zu bezahlen. Leon, der sein Leben aufgeschrieben hat, notiert: Regen wir uns darüber nicht auf. Wir werden sehen, dass dies zum System Cottolengo gehört. Hilfsbereite Frauen nahmen sich der Kranken an. Dieser erste Versuch schlug allerdings aus verschiedensten Gründen fehl. Nur ein halbes Jahr später fand er in der Vorstadt Turins Valdocco ein kleines Haus, das er mietete. Er nannte es Piccola Casa della Divina Provvidenza, kleines Haus der göttlichen Vorsehung. Bis heute wird es Il Cottolengo, der Cottolengo auf Deutsch genannt. Es sollte der Grundstein für ein riesiges Werk werden. Leider kann ich Ihnen nicht ein Bild zeigen. Sie würden darauf sehen, dass zwei Küchen abgebildet sind, so groß wie zwei riesige Bahnhofshallen. Allein die Wäscherei bedeckt einige Hektar Boden, nur die Wäscherei. Da sich die Auswüchse des Frühkapitalismus in der aufstrebenden Industriestadt Turin in schlimmer Weise zeigten, öffnete Cottolengo weit die Tore seines Hauses, sodass nur 10 Jahre später 1500 Kranke ohne Pflege, vorzeitig verbrauchte Männer und Frauen, Unfallgeschädigte ohne Pensionen, Greise ohne Fürsorge, sich selbst überlassene verwilderte Kinder, Alkoholiker und Prostituierte Herberge bei ihm fanden. Besonders am Herzen lagen ihm die geistig Behinderten. Achten Sie jetzt einmal, was er zu Ihnen sagt, und bedenken Sie, wie behinderte Menschen in der Gesellschaft bei uns heute eingeschätzt werden. Wenn meine Mutter mit einem behinderten Kind auf der Straße geht, dann heißt es oft, das müsste doch heute nicht mehr sein. Warum hat die das nicht wegmachen lassen? Das sind die Edelsteine, so Cottolengo der Piccola Casa. Wir sind dieser Geschenke der Vorsehung nicht würdig. Wir müssen die Ehre verdienen, diesen Menschen dienen zu dürfen. Diese Sätze sind mir so wichtig, ich wiederhole sie noch einmal. Das sind die Edelsteine der Piccola Casa. Wir sind dieser Geschenke der Vorsehung gar nicht würdig. Wir müssen die Ehre verdienen, diesen Menschen dienen zu dürfen. Einzige Bedingung für die Aufnahme war, dass man sonst nirgends untergekommen war. Das notwendige Geld für die Verpflegung der Armen und den Aufkauf der Gebäude zu deren Unterbringung bettelte sich Cottolengo überall zusammen. Die Vorsehung half ihm manchmal in spektakulärer Weise. Als ein hemmungsloser Gläubiger ihn einmal am Hals würgte, griff er unbewusst mit seiner Hand in die Tasche und fand dabei eine Rolle mit Goldmünzen. Er wusste aber ganz sicher, dass er vorher kein Geld eingesteckt hätte, sonst wäre er ein Betrüger gewesen, wenn er gesagt hätte, ich kann nicht bezahlen und hätte eine Rolle mit Goldmünzen in der Tasche. Eine Münze fiel zu Boden, mit den übrigen konnte er genau seine Schulden begleichen. Cottolengo, der sich sicher war, kein Geld eingesteckt zu haben, wurde schwarz vor den Augen. Zu einer herbeigerufenen Schwester sagte er: Sucht, es liegt ein Goldstück am Boden, die Münze der göttlichen Vorsehung. Mit den übrigen habe ich einen Gläubiger bezahlt. Bewahrt diese Münze sorgfältig auf, denn die Vorsehung hat soeben ein Wunder gewirkt. Kotolengo, wohlgesonnene Gläubiger klagten ihm ihr Leid, weil sie ihre Angestellten nicht mehr bezahlen konnten, wenn sie ihr Geld von ihm nicht erhielten. Es bereitete ihm furchtbare innere Qual, diese gutmütigen Menschen mit leeren Händen wegschicken zu müssen. Alle Vernunftgründe dieser Leute sprechen für sie. Menschlich gesehen kann sein Verhalten oft nur als töricht bezeichnet werden. Schloss er doch gerade bei finanziellen Engpässen Verträge für neue Häuser ab und nahm eine noch größere Zahl armer Bittsteller in sein Asyl auf. Einmal belegte er aus Platzmangel die Betten von Kranken, die sich bei einem Kuraufenthalt in den Heilbädern von Acqui befanden, mit neu aufgenommenen Kranken, ohne dass er wusste, wo er diese später unterbringen könnte. Alle Vernunftgründe dieser Leute sprechen für sie. Seine Arbeit einstellen konnte er aber auch nicht. Weh mir, wenn ich aufhöre zu tun, was ich tun muss. Ich fühle mir eine Gewissensqual, die ich nicht auszuhalten vermag. In vertrauensvollem Gebet wandte er sich immer wieder an Gott um Hilfe. Unversehens wurde dann in der Spitalkirche Geld gefunden oder jemand brachte genau den ausstehenden Betrag vorbei, sodass er jede Rechnung innerhalb der damals üblichen Frist von 3 Monaten noch begleichen konnte. In 2 dicken Quartbänden, welche die Grundlage für den Heilgesprechungsprozess bildeten, ist eine große Zahl solcher Beispiele für unerwartete Hilfe nachzulesen. Die Vorsehung Gottes kann nicht versagen. Sie stellt mich zuweilen hart auf eine Probe, aber ich lasse mich nicht beirren. Trotz aller Bedrängnis war bei Kotolengo nicht das geringste Zeichen eines Misstrauens gegenüber dem Herrn zu finden. Zeigte sich einer seiner Helfer oder ein Hausbewohner in Angst wegen einer Notsituation, so pflegte Kotolengo ihnen eine Buße aufzuerlegen, da sie sich gegen die Hoffnung verfehlt hätten. Dass dem Handlanger der Vorsehung viel abverlangt wurde, ist schon deutlich geworden. Bis zu seinem Tod sollte das so bleiben. Eine große Nervenfieberepidemie suchte 1841 Turin heim. 6 von 10 in seinem Werk arbeitenden Priestern starben. Er sah in dieser Prüfung die Aufforderung Gottes, sich von allem Irdischen zu lösen und nur noch auf Gott zu vertrauen. Zitat, 2 Vorsehungen sind zu viel. Seinen eigenen Tod vor Augen habend überanstrengte er sich in maßloser Weise. Menschlich gesehen stand sein Werk kurz vor seinem Eingang vor dem Zusammenbruch. Das kleine Haus der Vorsehung existiert aber heute noch. 1960 beherbergte 6.000 oder 7.000 Menschen. Ich sage deshalb, oder, wenn man es nicht genau weiß. Dem Prinzip des Gründers blieb das Werk treu. Es wird über nichts Buch geführt, obwohl riesige Mengen an Lebensmitteln jeden Tag herbeigeschafft werden müssen. Täglich 200 Zentner Mehl und jeden Monat 30 Tonnen Kartoffeln. Der Unterhalt wird nur durch Spenden und Zuwendungen gewährleistet. Das Wunder von Turin dauert also noch an. Wir kommen nun zum zweiten Punkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen meines Vortrags, die Lehre vom Wunder in der gegenwärtigen Theologie. Aufgrund der Bedeutsamkeit des Wunders könnte man meinen, dass ihm ein entsprechender Platz und eine positive Würdigung in der Theologie eingeräumt wird. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Die lange Liste von Namen bekannter Theologen in Grochtmanns Dissertation, unerklärliche Ereignisse, überprüfte Wunder und juristische Tatsachenfeststellung, sie erschien 1988 in Erstauflage, die Wunder ablehnen, da eine Durchbrechung der Naturgesetze nicht möglich sei und der heutige Mensch mit solchen Berichten der Zugang zur Bibel versperrt sei, ist erschreckend. Ich darf Ihnen einiges von dieser Dissertation, die sehr wichtig ist, zur Kenntnis bringen. Im Einleitungsteil heißt es, oder auf der Umschlagseite, gehören durch Naturgesetze unerklärliche Vorgänge nur dem Glauben oder Aberglauben, der Vorstellung oder dem Wahne an, oder sind es nachweisbare Tatsachen? Eine Entgegnung auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 21. Februar 1978. Dabei ging es damals um den sogenannten Klingenberg-Fall. Anneliese Michel wurde einem Exorzismus unterzogen. Sie war angeblich besessen. Es gibt Tonbandaufzeichnungen. Und sie hat diese Besessenheit als Sühne verstanden, also als Stellvertretung auch. Dieser Gedanke wurde vom Gericht völlig verworfen und dem Bereich auch von religiösen Zwangsvorstellungen zugewiesen. Der Gedanke, dass einer für den anderen mit seinem Leid Heil bewirken kann. Deshalb hat Grochtmann, weil er das für falsch hält, seine Dissertation auch zu diesem Thema geschrieben. Zur Inauguraldissertation heißt es: Zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte bei dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin. Grochtmann ist Diplompolitologe und Richter am Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück. Professor Dr. Klaus Adomeit hat diese Arbeit begleitet und er schreibt: Ein Jurist und Mitglied einer juristischen Fakultät kommt nicht leicht dazu, eine Dissertation vorzustellen, die durch Thema und Darstellung so völlig den Rahmen sprengt, in dem wir und unsere Schüler sonst wissenschaftlich arbeiten. Harald Grochtmann spricht von Dingen, die unsere Schulweisheit uns bisher nicht träumen ließen. Wie stehen wir, Hand aufs Herz, zum Wunder? Geht dies den Juristen überhaupt etwas an? Zumindest müssen wir dem Wunderglauben als immer wieder auftretendes psychologisches Faktum anerkennen. Juristen sind schlechte Christen, so das in Anführungszeichen als Zitat. Sie leben in einer Welt nüchterner Tatsachen, wo es keine Wirkung ohne Ursache gibt und weder Kausalverlauf naturwissenschaftlich gesicherten Regeln folgt. Es ist das Verdienst des Richters Harald Grochtmann, dass er mutig, wie jemand, der aussieht, das Fürchten zu lernen, die unheimliche Begegnung mit dem Überirdischen gewagt und bestanden hat. Er zeigt uns, wie weit man dabei kommen und wie viel Erkenntnisgewinn man nach Hause zurückbringen kann, solange man nur einen klaren Kopf behält und es versteht, seine Gedanken zu ordnen. Sein Buch hat mich außerordentlich gefesselt, fast schon in den Bann geschlagen. Dieses ist ein erklärliches Ereignis. Und ich wünsche sehr, dass es vielen Lesern ebenso geht und dass dieses Wünschen helfen möge. Also das war der Professor, der ihn bei der Arbeit begleitet hat, bei dem er sie geschrieben hat. Ich bringe Ihnen zur Kenntnis die Gliederung dieses Buches, weil es doch sehr wichtig ist. Im ersten Hauptteil wird die Frage beantwortet: Gibt es durch naturgesetzliche Kräfte nicht erklärbare Tatsachen? Er geht dann im zweiten Teil auf die Frage ein: Sind diese durch naturgesetzliche Kräfte nicht erklärbaren Tatsachen beweisbar oder bewiesen? Und dann der dritte Teil und der letzte: Ist die mögliche Beweisbarkeit von Tatsachen, die durch naturgesetzliche Kräfte nicht erklärt werden können, in der Rechtsprechung und den Verwaltungsentscheidungen des Staates verwertbar? Grochtmann geht von einem Beispiel aus, Apostelgeschichte 12. Der Apostel Petrus wurde durch einen Engel aus dem Gefängnis herausgeführt. Also vom staatlichen Recht her gesehen hat der Engel sich eigentlich über die Anordnung von Herodes hinweggesetzt. Und stellen Sie jetzt einmal vor, jemand würde sagen, ja, ich bin zu Unrecht im Gefängnis, und da kam der Engel und der hat mich halt herausgeführt. Also das waren so einige Punkte, die Grochtmann als Jurist untersuchen wollte. Im ersten Teil geht er auf folgende Punkte ein: Eucharistische Wunder, natürlich das Wandlungswunder von Lanciano, das berühmteste, Erscheinungen, insbesondere Marienerscheinungen, beginnt mit Guadeloupe, da werden wir auch noch einiges dazu hören. Die weinende Madonna von Syrakus, das Blutwunder des heiligen Januarius in Neapel, Befreiung von Ketten und Herausführung aus dem Gefängnis, Wiederauferweckung vom Tod, Heilung von Kranken, Unverwesbarkeit normal Begrabener, Levitationen, Bilokation, Vermehrungsphänomene, jahrzehntelanges Leben von Menschen ohne jede Nahrungsaufnahme, unerklärliche Fälle, in denen Menschen und Gegenstände durch unsichtbare, nicht feststellbare Kräfte geworfen und dabei verletzt bzw. beschädigt werden. Fegefeuer und Höllenvisionen. Plötzliches Herabfallen aller Blätter eines Baumes beim Erwähnen der Hölle. Hinweis auf weitere hier nicht näher zu schildern, die unerklärliche Vorgänge. Das waren die 16 Punkte des ersten Teils. Beim zweiten Hauptteil geht er auf das kirchenrechtliche Verfahren bei Selig- und Heiligsprechungsprozessen ein. Dann, ob die Parapsychologie eine Erklärung bisher unerklärbarer Tatsachen bietet. Prozessakten über die Selig- und Heiligsprechung des heiligen Bruders Konrad von Parzham. Und dann im dritten Hauptteil, das interessiert uns natürlich wieder weniger, aber für ihn war das natürlich das Entscheidende, wo er dann auf die rechtlichen Grundlagen einging und wie man vor Gericht mit diesen paranormalen Phänomenen, man spricht ja weniger vom Wundern, umzugehen hat. Mir scheint es sinnvoll zu sein, Ihnen das Begleitwort vorzulesen, das der Bischof von Essen, Kardinal Franz Hengsbach, der ist schon gestorben, ihm ausgestellt hat. Gibt es Wunder? Kann es Wunder geben? Immer wieder werden diese Fragen gestellt, und zwar nicht nur aus Neugierde, sondern auch aus echtem Glaubenszweifel. Aber wenn es keine Wunder gibt, nicht geben kann, ist Christus dann auferstanden? Ist seine Mutter, die Jungfrau Maria, dann leiblich in den Himmel aufgenommen worden? Und wie ist es mit den übrigen Wunderberichten der Heiligen Schrift? Ohne die Anerkennung der Tatsächlichkeit, der Möglichkeit von Wundern, kann es weder die Auferstehung des Herrn, seine Geburt aus der Jungfrau Maria, noch die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, noch die vielen Wunderberichte der Bibel geben. Vielen ist der Weg zu den Wundern deswegen versperrt, da sie deren äußeres Geschehen als den Naturgesetzen widersprechend für unmöglich, also für nie vorgekommen halten. Diesen kann das Buch eines Amtsrichters, der seit über 20 Jahren mit der Feststellung von Tatsachen in Strafprozessen befasst ist, eine große Hilfe sein. Darin wird nämlich dokumentiert, dass die äußeren Tatsachen der Wunder, wie sie in den letzten Jahrhunderten in kirchenrechtlichen Untersuchungsprozessen in einem denkbar strengen juristischen Beweisverfahren überprüft wurden, wirklich bis heute unwiderlegt erwiesen sind. Ich kenne kein anderes Buch deutscher Sprache, das sämtliche in diesen kirchlichen Prozessen anerkannten Arten von Wundern in eindrucksvollerer Art und Weise darstellt. In lebendigen Schilderungen erfährt der Leser, dass nahezu alle Wunder der Bibel sich bis in die jüngste Zeit wiederholt haben und dass es bis in unsere Tage noch weitere gibt, die denkbar eindeutig und wirklich unwiderlegbar bezeugt sind. Der Autor führt dabei mit einer Fülle von Zitaten, das Literaturverzeichnis umfasst 600 Titel, den Nachweis, dass die meisten derjenigen, welche die Möglichkeit der eindeutigen Durchbrechung von Naturgesetzen, also die unerklärlichen äußeren Merkmale der Wunder, verneinen, sich mit den in den kirchlichen Prozessen festgestellten Wundern überhaupt nicht befassen. Also das hat man völlig einfach zur Seite geschoben. Soweit das in wenigen Fällen doch geschieht, werden sie höchstens erwähnt. Aber nicht in einem einzigen Fall wird der Versuch, geschweige denn der erfolgreiche Versuch gemacht, aufzuzeigen, in welchem konkreten Einzelfall nun in einem solchen Prozess eine durchgeführte Beweisaufnahme falsch durchgeführt worden sei. Mir scheint das ganz wichtig zu sein, liebe Zuhörer unseres Radios. Es wird kein einziges Mal in all diesen Abhandlungen des Wunders auf jene Wunder Rücksicht genommen, sie erörtert, wo die Kirche kirchenamtlich das untersucht und festgestellt hat. Verstehen Sie, das hat eigentlich mit Wissenschaft nichts mehr zu tun, denn Wissenschaft heißt ja auch, ich muss unvoreingenommen einmal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und es kann eigentlich nicht angehen, dass ich mich wissenschaftlich nenne, wenn ich dann einen ganz wichtigen Bereich völlig ausklammere. Wenn Leute über das Wunder schreiben oder Abhandlungen meinen, machen zu müssen, und sie gehen da auf das, was die Kirche wirklich kritischst untersucht hat, gar nicht ein. Und das, genau das schreibt er hier, der Kardinal. Es gibt nicht, er wüsste nicht einen einzigen Fall, wo man wirklich darauf eingegangen wäre. Einen besseren Beweis für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit der kirchlichen Überprüfungsprozesse kann es kaum geben. Der Autor kommt auch zu dem richtigen Schluss, dass die heute sehr weit verbreitete Theorie, Gott wirke niemals unter Durchbrechung von Naturgesetzen, sondern nur unter deren Zuhilfenahme, wenn vielleicht auch in erstaunlicher Weise, angesichts der dargestellten Fakten eindeutig unrichtig ist. Und dann kommt eine Empfehlung, dieses Buch zu lesen. Grochtmann hat also eine beträchtliche Fülle von theologischer Literatur verarbeitet. Selbst wenn bei vielen Einzelheiten deutlich wird, dass man es mit einem Juristen und nicht mit einem Theologen zu tun hat und auch manche Einwände theologisch und historisch kritischer Art gemacht werden könnten, ist seine Arbeit auch aus theologischer Sicht wertvoll. Reckinger stuft Grochtmanns Dissertation als bemerkenswerteste Veröffentlichung zum Thema in unserem Sprachbereich ein. Dazu muss man wissen, dass der Theologe Dr. Reckinger Spezialist auf diesem Gebiet ist. Dass dieser als Jurist viele Theologen mit ihrer übertriebenen Wunderkritik widerlegt, ist so, Monsignore Böckmann, Zitat, ganz schön beschämend. Beim 6. regionsgeschichtlichen Treffen der Universität Angers hatten sich im Jahr 1982 10 Universitätsprofessoren und 6 weitere Referenten, die meisten der Anwesenden waren Historiker und keine Theologen, getroffen und sich mit dem Thema des Wunders in der Zeit vom 6. Jahrhundert bis zur Gegenwart befasst. Die Frage nach der historischen Zuverlässigkeit der Quellen über die Wunder wurde durchweg positiv beantwortet. Reckinger: Welch Unterschied zwischen diesen Historikern und den meisten Theologen, die in den vergangenen 20 Jahren über Wunder geschrieben haben. In der theologischen Literatur von heute ist eine das Wunder relativierende Sprechweise fast schon gang und gäbe geworden. Wenngleich das Naturwunder nur selten rundweg abgestritten wird, so wird es doch fast allgemein in Frage gestellt, da es in der Folge und als Ergebnis doch nur als Überhöhung oder literarische Umschreibung betrachtet wird. Grochtmann spricht von einer panischen Angst, auch nur ein einziges Ereignis offen anzuerkennen, das Naturgesetze durchbricht. Die Tendenz ist unverkennbar, nur mehr solche Wunder für historisch wahrscheinlich zu halten, die heute natürlich erklärbar sind. Bei Grochtmann sind die Theologen meistens auch von evangelischer Seite aufgelistet. Das ist mehr als eine Seite, welche die Wunder sehr relativieren. Walter Kasper schreibt in seinem Jesusbuch: Sogenannte Naturwunder braucht man dagegen mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht als historisch anzusehen. Die wunderbare Rettung aus dem Seesturm, das Wandeln Jesu auf dem See, die Verklärungsszene, das Brotvermehrungswunder und den Fischfang des Petrus nennt er unter formgeschichtlichem Aspekt, Zitat, Rückprojektionen von Ostererfahrungen in das irdische Leben Jesu, beziehungsweise vorausgenommene Darstellungen des erhöhten Christus. So erweisen sich gerade die Naturwunder als sekundärer, also als zweitrangiger Zuwachs zur ursprünglichen Tradition. Ich bin mir ziemlich sicher, denn ich hatte Gelegenheit, auch mit Walter Kasper zu sprechen, dass er das heute so nicht mehr formulieren würde, aber er hat es eben damals in seinen Büchern so gesehen. Also es sind Rückprojektionen von Ostererfahrungen. Im irdischen Leben des Herrn hat das also nie stattgefunden, wenn man es ganz direkt so formuliert. Die Jünger haben den Herrn als den Verklärten, als den Auferstandenen, den anderen, den ganz anderen erlebt und das dann in die Zeit vor Ostern verlegt. Ich halte das schlichtweg nicht für haltbar. Obwohl Otto Hermann Pesch Naturwunder auch in Theologie prinzipiell für möglich hält, fragt er doch, ob je ein Wunder im Sinn einer Durchbrechung der Naturgesetze geschehen ist, ob die biblischen Wunder, wenigstens einige von ihnen, so verstanden werden müssen, kann durchaus dahingestellt werden. Ebeding geht von der definitiven Erkenntnis heutiger Wissenschaft aus, er schreibt. Dementsprechend legt sich die Wahrscheinlichkeit von gewissen Heilungswundern nahe, insbesondere der Heilung von Besessenen, sowie die Unwahrscheinlichkeit sogenannter reiner Naturwunder, wie der Stillung des Sturms, des Wandelns auf dem Wasser oder plötzlichen Verdorren des Feigenbaums infolge eines Fluches. Ganz ähnlich auch der niederländische Theologe Skiddebeks in seinem bekannten Jesusbuch. Es waren jetzt nur drei Theologen, die ich hier zitiert habe. Es ist mindestens eine Liste von 15, 20, die ich jetzt auch noch anfügen könnte. Ich möchte Ihnen aber das ersparen. Die Tendenz ist unverkennbar, nur mehr solche Wunder für historisch wahrscheinlich zu halten, die heute natürlich erklärbar sind. Krankenheilungen und Exorzismen werden allein aus dem Grund als historisch betrachtet, weil sie als therapeutische Heilungsvorgänge ausgelegt werden können. So heißt es etwa bei Joachim Jeremias, auch ein ganz bekannter Neutestamentler. Es handelt sich dabei primär um die Heilung psychogener Leiden. Es sind Vorgänge, die in der Richtung dessen liegen, was die Medizin als Überwältigungstherapie bezeichnet. Dämonische Besessenheiten werden, wie schon bei dem bekannten Theologen Reimarus und Strauss, welche sozusagen die geistigen Väter dieser Richtung der Bibelkritik sind und auf die ich noch ausführlich eingehen werde, als Zitat Gemüts- und Nervenkrankheiten, so Strauss in seinem bahnbrechenden Werk Das Leben Jesu, definiert, oder der Theologe Trillhas als Verselbstständigung der vitalen Kräfte, als Verabsolutierung der kreatürlichen Lebenskräfte. Da stellt sich schon die Frage, ob diese Menschen jemals wirklich zur Kenntnis genommen haben, was beim Exorzismus vor sich geht. Wenn eine Person, die eigentlich gar nicht über viele Körperkräfte verfügt, ein schwaches, kleines Mädchen, über solche Kräfte verfügt, dass vier erwachsene Männer Mühe haben, das unter Kontrolle zu halten, wenn sie in allen Sprachen dieser Welt, wo sie angesprochen wird, antworten kann, dann würde mich schon interessieren, wie der Theologe Trillhas das als Verselbstständigung der vitalen Kräfte definieren kann und woher denn diese vitalen Kräfte kommen. Es werden hier einfach so Wortkonstruktionen uns vorgesetzt, die mit dem, was hier wirklich geschehen ist, eigentlich nichts mehr zu tun haben. Im 20. Jahrhundert war der wichtigste theologische Aufsatz, jener, der am meisten Beachtung und Reaktion hervorgerufen hat, der von Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie. Er kam mitten im Zweiten Weltkrieg heraus. Im 19. Jahrhundert war das Buch, was am meisten Aufsehen erregt hat, von David Friedrich Strauss, Das Leben Jesu. Auf Strauss werden wir noch oft eingehen müssen bei diesen Exerzitien. Er vertrat den mythologischen Charakter der Jesusüberlieferung und versuchte, diesen nachzuweisen. Sein Buch hat, also in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts erschienen, einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Er hat auch seinen Beruf daraufhin verloren. Er spricht von neutestamentlichen Mythen der absichtslos dichtenden Sage. Ich nehme jetzt schon etwas weg, das in den nächsten Tagen noch vertieft wird. Strauss schreibt das in erfreulicher, in erstaunlicher Offenheit. Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, muss die Wunder abschaffen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, deshalb wiederhole ich ihn nochmals. Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, muss die Wunder abschaffen, muss sie mythisch verdampfen lassen. Muss also sagen, das sind Mythen, das sind irgendwelche Erzählungen, die sich in einer fernen Zeit der Vergangenheit verlieren, die aber keinen historischen Kern haben. Sie merken, wie das Interesse bei ihm ideologisch ist. Und dieses bedient sich dann der historisch-kritischen Methode, um den Vorentscheid sozusagen durchzuführen. Das ideologische Interesse ist, die Pfaffen aus der Kirche zu schaffen, so sagt er es wörtlich. Und wer das tun will, der muss die Übernatur attackieren, der muss sagen, das gibt's gar nicht. Und deshalb spricht er auch nicht von einer leiblichen Auferweckung und deren Möglichkeit, sondern nur von einer geistigen Auferweckung. Man muss alles spirituell geistig sein, alles verflüchtigt sich. Vielleicht erinnern Sie sich an den Vortrag, wo ich sagte, dass er mit der inkarnatorischen Sicht des Glaubens in der katholischen Kirche zu tun haben. Inkarnation heißt Fleischwerdung. Das Heil ist konkret, es ist greifbar geworden in Jesus Christus. Es ist nicht etwas Abstraktes. Und deshalb manifestiert sich dieses Heil auch konkret, greifbar. In den Wundern, in den Sakramenten, in einem sichtbaren Lehramt. Und das alles wird jetzt irgendwie, angeblich, weil das viel richtiger sei, die bessere Interpretation sei, nur auf das Geistige verlegt. Also die geistig Ungesunden, die geistig Behinderten und Kranken, die werden geheilt. Man entfernt sich eigentlich von der Welt, wie sie ist. Stellen Sie einfach mal vor, Sie kommen irgendwie zu einem Menschen, der jetzt krank ist und der bittet, dass Sie über ihn beten und auch um Heilung ringt. Und Sie müssen ihm sagen, ich kann dir nicht helfen, denn all das, was in der Bibel steht, das bezieht sich nur auf die geistige Ebene. Das heißt, man verabschiedet sich konkret von der Kreatürlichkeit, von der Geschaffenheit des Menschen. Und das ist das Problem. Und das hat dann eigentlich mit unserem Leben gar nichts mehr zu tun. Es wird alles irgendwie spiritualisiert. Ein deutlicher Zug wird hierbei erkennbar, der immer mehr wegführt vom äußeren Geschehen, und stattdessen hinführt, so habe ich meine Dissertation geschrieben, auf das seelisch-innerliche als Ereignisort des Wunders. Also nur in der Seele ereignet sich das Wunder im Inneren und auch als bewirkende Kraft. Das seelisch-geistige, das Innerliche ist die Kraft, die das bewirkt und auch der Ort, wo das Wunder stattfindet. Das Wunder wird verstanden als Ausdruck innerseelischer Vorgänge. Die einzelnen zur Bestreitung der Historizität von Wundern vorgetragenen Gründe, wie das nicht genügend aufgeklärte Bewusstsein der Menschen von damals, die Übernahme von religionsgeschichtlichen Parallelen oder die Verwendung bestimmter literarischen Schemata, vermögen die ihnen aufgebürdete Beweislast nicht zu tragen. Deshalb sagt auch der frühere Kardinal und Erzbischof von Paderborn Degenhardt, wenn man auch sonst gegen Dogmen ist, wird hier dogmatisch gefordert, Wunder könne es nicht geben. Auch Exegeten, Erklärer der Heiligen Schrift versuchen, die in den Evangelien als Wunder Jesu berichteten Taten so zu erklären, dass vom Wunder nichts mehr übrig bleibt. Heute wisse man um die Unumstößlichkeit von Naturgesetzen. Göttliches Eingreifen sei weder erforderlich noch denkbar. Was wir Menschen für möglich halten, was wir für erfahrbar ansehen, das müssen auch die Grenzen des göttlichen Wirkens sein, so denken viele. Von der Größe und Unbegreiflichkeit Gottes ist nichts mehr da. Der letzte Satz ist wichtig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Von der Größe und der Unbegreiflichkeit Gottes ist nichts mehr da. Was wird denn am Schluss noch übrig bleiben, wenn Gott auf unsere Ebene heruntergezerrt wird? Wenn wir uns einen Gott zurechtlegen, der so ist, wie wir ihn wünschen, der nach der Maßrelation des Sichtbaren, des Greifbaren, des Bemessbaren, in unser Verstehen einsortiert wird. Verstehen Sie, da wird sozusagen das Geheimnis Gottes zerstört. Natürlich kann es nicht objektiv zerstört werden, aber für die Menschen. Denn die Theologen wussten immer schon, dass Gott ein Geheimnis ist, das den Menschen fasziniert und aber auch Schauder ihm einjagt. Mysterium tremendum et fascinosum nennen es die Theologen. Wenn ich jetzt Gott nur das zugestehe, was wir selber begreifen können, dann bleibt nur noch ein Götze übrig. Das hat mit dem Glauben der Heiligen Schrift eigentlich nichts mehr zu tun. Von der Größe und Unbegreiflichkeit Gottes ist nichts mehr da. Und damit verliert auch der Glaube im Tiefsten, im Eigentlichsten seine Faszination. Wenn dann nur ein Gott übrig bleibt, der exklusiv nur in meiner Seele hier etwas bewirken kann, der meiner Leiblichkeit mir nicht hilft, was ist denn eigentlich das für ein Gott? Und man stellt das dann oft auch fest im Leben dieser Leute, besonders bei Strauss. Sein Buch Das Leben Jesu hat viele Auflagen erfahren, dass sie am Schluss ihres Lebens dann eigentlich völlig vom Glauben auch abgekommen sind. Ein Theologe sagte zu Strauss, es blieb bei ihm nur die Verschlammung des Pantheismus übrig. Also gemeint ist, dass Gott dann überall in jedem Baum, in jedem Pflanze, in jedem Gegenstand gegenwärtig ist. Aber das ist nicht mehr der Gott, der mir als Person gegenübertritt. Verschlammung des Pantheismus. Und im letzten Buch seines Lebens, das von Strauss, das Nietzsche mit beißender Ironie und Kritik überzogen hat, da ist dann Gott nur noch der kühlende Grund. Jegliche Personalität, jegliches Gesicht ist beraubt. Nur noch sozusagen dieser Urgrund, bei dem man sich, zu dem man irgendwie nur durch brahmanische Kontemplation vorstoßen kann. Also Gott ist dann nur noch Tiefe, er ist nur noch Wärme, er ist nur noch Nähe. Es sind irgendwie Lehrformen für einen Gott, dem man ganz seiner Persönlichkeit entkleidet hat. Das ist dann das traurige Ende bei diesen Menschen gewesen. Und man muss wissen, dass die Theologie eigentlich über die Antwortentwürfe dieser Theologen bis heute nicht hinausgekommen ist. Denn im Kern ist die Argumentation so, es gibt die alttestamentlichen Wunder bei den großen Propheten und die wurden von den Verfassern der Evangelien hergenommen, um Jesus hochzujubeln als den endzeitlichen Heilbringer. Das waren die Vorlagen und Jesus hat jetzt die Wundergeschichten von Elia und Elisha noch überboten und die wurden als Vorlage genommen. Natürlich waren das schon im Alten Testament Fabeln, die gar keine geschichtlichen Grundlage, auf gar keine geschichtlichen Grundlage aufruhen und die dann von den Aposteln und den Evangelisten hergenommen worden sind, um Jesus als endzeitlichen Propheten hochzujubeln, was aber überhaupt gar keinen historischen Kern hat. Liebe Zuhörer unseres Radios, das wird Sie vielleicht auch ein bisschen erschüttern, wenn Sie das jetzt so hören. Wir werden aber jetzt dem nachspüren müssen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen genannt, woher kommen eigentlich diese Gründe? Warum wird das Wunder hier so attackiert? Wo kommt das geistesgeschichtlich her? Und man muss hier vielleicht wieder ansetzen, um das Schiff, das sie sich irgendwie festgefahren hat, wieder ja gleichsam ins Meer zu bringen. Und ich werde auch noch auf diese einzelnen Punkte eingehen, dass angeblich nicht genügend aufgeklärte Bewusstsein der Menschen von damals, der bekannte Neutestamentler Knilka in München sagt, das ist sinngemäß eine Unverschämtheit, denn die Menschen waren damals auch nicht blöd. Sie müssen ja nur im Neuen Testament nachlesen, wenn Jesus Wunder gewirkt hat, gerieten die Menschen außer sich. Die haben durchaus gewusst, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und da haben die Wunderkritiker eine unglaubliche Arroganz. Die Wunder sind entstanden aus dem Widerspruchsgeist des Pöbels, der sich einfach an den Naturgesetzen dieser Welt reiben will und in einem gewissen Widerspruchsgeist sich ausdrückt und formuliert. Das werden wir ausführlich behandeln und auch die Übernahme religionsgeschichtlicher Parallelen. Also es gibt auch außerhalb des Christentums bestimmte Wundertäter, die angeblich Wunder gewirkt hätten und das sei dann übernommen worden, auf Jesus übertragen worden und auch die Verwendung bestimmter literarischer Schemata. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.